Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Johannes Nichelmann einen guten Abend.
Ich schreibe für kein Publikum. Wenn ich für Publikum schriebe, dann schriebe ich keine Gedichte. Denn Sie wissen ja, wer liest schon Gedichte? Riesenauflage, 500 Stück. Oh, da kann ich schon triumphieren. Nein, ich schreibe für mich. Ich schreibe das, was ich eigentlich aussprechen muss. Das ist nichts anderes.
Aber er hatte doch sein Publikum. Günter Kunert, einer der großen zeitgenössischen Dichter, ist tot. Er starb am Samstagabend in seinem Haus in Schleswig-Holstein im Alter von 90 Jahren. Im Leben von Kunert spiegelte sich die Tragik der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er erlebte, wie Verwandte deportiert und von den Nazis ermordet wurden und wie der neue Staat, die DDR, seine Hoffnungen auf einen sozialistischen Aufbruch platzen ließ. 1979 verließ er den Arbeiter- und Bauernstaat. An diese bewegte Lebensgeschichte und natürlich auch an sein großes Werk erinnern wir gleich im Gespräch mit dem Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Außerdem in dieser Ausgabe von Fazit. Wir blicken auf das Leben des ersten Deutschen im All. Der Kosmonaut Sigmund Jähn ist auch gestorben, im Alter von 82 Jahren. Und die Selbstfindung der Helene Hegemann, eine Kritik der Uraufführung des Stücks zu ihrem gleichnamigen Roman Bungalow in Düsseldorf. Mit der Kultur vom Tage und der traurigen Nachricht, dass einer der großen Dichter unserer Zeit gestern verstorben ist. Günter Kunert wurde 90 Jahre alt, der gebürtige Berliner schuf ein umfassendes Werk. Die Lyrik stand dabei im Mittelpunkt, aber auch zwei Romane, Reisebeschreibungen, Essays und eine Autobiografie. Es war ein Leben, das gezeichnet war von den vielen dramatischen Umwälzungen des letzten Jahrhunderts hierzulande. Wir wollen an ihn, sein Leben und sein Lebenswerk erinnern, zunächst mit einem Ausschnitt aus seinem Gedicht »Wie ich ein Fisch wurde«, kommentiert von seinem Freund und Weggefährten, dem Niedermacher Wolf Biermann.
Eine Weile konnten wir noch auf dem Wasser schwimmen, doch dann sagte einer nach dem anderen ab. Manche sangen noch ein Lied und ihre schrillen Stimmen folgten dem Ertrinkenden ins nasse Grab.
Dieses Lied von Kunert, »Wie ich ein Fisch wurde«, also ein Gedicht von ihm ausgesehen, eine Ballade, ist sehr kennzeichnend für den Kunert. Es ist ein hochpolitisches Lied, das sich überhaupt nicht in die Politik der DDR einmischt. Denn Kunert war kein Straßenkämpfer wie ich. Er mischte sich ein im Sinne des Metaphysical Poet John Donne. Für mich ist Kunert eine Art John Donne der DDR.
Das sagte Wolf Biermann anlässlich des 90. Geburtstags von Günter Kunert im März diesen Jahres hier im Deutschlandfunk Kultur. Kunert war auch einer der ersten Unterzeichner übrigens des Protests gegen die Ausbürgerung von Biermann aus der DDR. Am Telefon ist jetzt ein Freund und Weggefährte Kunerts, Friedrich Christian Delius. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie haben Günter Kunert in den 60er Jahren kennengelernt. Was war das für eine erste Begegnung zwischen Ihnen beiden?
Ja, ich war ein Westberliner Student, der 1963, kurz nachdem er in Westberlin angekommen ist, auch in den Osten gegangen ist. Und ich habe da sehr schnell Günter Kunert kennengelernt, weil ich für eine Zeitschrift ein Gedicht von ihm haben wollte. Und daraus hat sich ja eine lebenslange Freundschaft entwickelt über all diese Jahrzehnte, durch all diese Niederungen seiner Schikanen, denen er ausgesetzt war. Die fingen ja 1963 so richtig an. Ich habe das von Anfang an mitbekommen und habe immer bewundert seinen Witz dabei und seine Frechheit, die er im Detail noch hatte. Ja, bis zum Erscheinen seines letzten Buches, Die zweite Frau, was er viele Jahre vorher geschrieben hat. Also da waren wir immer in Kontakt, sei es direkt oder sei es am Telefon oder treffen hier wieder.
Was haben Sie denn an ihm besonders als Menschen und als Künstler auch geschätzt?
Er hat ja von Brecht gelernt, von dem lakonischen Brecht gelernt, also diese Kürze der Gedichte, dieser gebündelte Witz und diese Schärfe, das habe ich ja ähnlich auch in meinen Gedichten, die ich damals geschrieben habe, auch ähnlich versucht. Also da waren wir uns schon nah. Und ich fand aber vor allen Dingen ihn als Mensch so angenehm, weil er, obwohl ich ja einer bin, der eigentlich nie so viel redet, aber er hat mich immer doch irgendwie einbezogen und wir haben sehr viel gelacht zusammen. Also auch wenn andere da waren. Es wurde ja so viel gespottet. Also ich beziehe mich jetzt mal auf die Zeit in der DDR noch. Bis 76, dann wurde es schon ernst mit der Ausbürgerung, die dann folgte und den ganzen Schikanen, denen er ausgesetzt war, wie andere auch. Aber ich meine jetzt in den Jahren davor, 60er Jahre, 70er Jahre, wir hatten unglaublich viel Spaß miteinander. Ich musste natürlich immer wieder hinfahren durch die Mauer mit den üblichen Ritualen und tauchte dann irgendwann bei ihm auf und dann hatten wir immer vergnügliche Stunden.
Er selbst ist 1929 geboren, hat auch erlebt, wie die Nazis Verwandten von ihm deportiert und ermordet haben. Seine Mutter hat ihm verboten Literatur zum Lesen gegeben. Wie sehr hat sich das auch auf seine Erfahrungen in der DDR ausgewirkt?
Ja, er war ja immer ein widerborstiger Mensch, also gegenüber jeder Autorität. Ja, und natürlich gab es viele Reibungen. Er hat ja also Drehbücher geschrieben von Filmen, die dann fast immer verboten wurden. Er hat auch Grafik gemacht und gemalt, Bilder, die nie öffentlich ausgestellt wurden. Er hat Bücher geschrieben, die oft dann mit Verzögerung in der DDR erschienen sind, also oft erst im Westen und dann irgendwann kamen. Das war aber bei jedem Buch war es wieder eine Würgerei hin und her. Und davon habe ich ganz viel mitbekommen und habe auch von ihm gelernt, eigentlich über diesen Staat DDR keine Illusionen zu haben. Das war für mich als jungen, eher linken westdeutschen Autor war das sehr wichtig, solche Haltung. Und das immer mit einer Lebensfreude gepaart, also bei den beiden Kunerts, bei seiner Frau Marianne, war genauso. Ja, also insofern habe ich von dieser Haltung auch viel gelernt.
Sie haben es eben schon erwähnt, er hat in diesem Jahr seinen DDR-kritischen Roman Die zweite Frau veröffentlicht. Das Manuskript lag schon seit 45 Jahren in der Schublade. Warum hat er so lange gewartet, um dieses Buch zu veröffentlichen?
Also er hat es wohl echt vergessen.
Wirklich?
Ich nehme das mal ernst, was er dazu gesagt hat. Ich habe ihn jetzt nicht direkt danach gefragt, stimmt das? Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er in dem Zuge der ganzen Aufregung, und die waren ja, gut, die waren nicht lebensbedrohlich, aber die waren doch existenziell, also einschneidend, ja. Also wie weit kann ich in diesem Staat noch irgendwas machen, was ich für richtig halte? Oder anpassen kam nicht in Frage. Wie komme ich da jetzt durch? Und das war die Frage, die alle diese Autoren, die dann später in den Westen gegangen sind, das waren ja keine leichten Fragen. Und da er sonst anderes ja viel geschrieben hat und ein sehr produktiver Autor, viele, viele Gedichtbände, schöne Gedichtbände, ein Roman Im Namen der Hüte, der hat mich schon sehr, ein ganz früher Roman, fand ich sehr witzig, der hat mich schon früh auf den Prosa-Autor Günter Kunert festgelegt. Also er hat dann später so Prosa-Miniaturen gemacht. Also er hat ganz viel gemacht. Und in dem Zuge dieses Landwechsels hat er sicher in irgendeiner Kiste mal dieses Manuskript vergessen. Nehme ich an. Warum denn nicht?
Er hat bis zum Schluss gearbeitet und sich auch mit dem Lauf der Welt natürlich beschäftigt. Wie hat er denn auf die aktuellen Probleme unserer Zeit geblickt? Zum Beispiel auf die Klimakatastrophe, also auf Rechtspopulismus und so weiter.
Er war einer der Ersten, der in der DDR über Ökologie nachgedacht hat. Also das weiß ich noch aus den 70er Jahren. Und einer der ersten Schriftsteller, der das im Westen tat, war Nicolas Born. Und ich habe ja praktisch die Freundschaft zwischen denen gestiftet, kann ich sagen. Die haben damals schon die Fachbücher gelesen, was es damals gab. Also der war früh auf diesem Thema. Und was die allgemeine Weltentwicklung war, da war er ein gnadenloser Pessimist. Also wir haben auch über seinen Pessimismus viel gespottet, weil ich diese Haltung so nie geteilt habe. Aber das stört ja unter guten Freunden nicht.
Dieser Pessimismus, der kommt auch in einer Aussage von ihm raus, in dem er das Leben als Autor als nicht besonders glücklich beschrieben hat. Er hat gesagt, man geht anderen Menschen verloren, man ist introvertiert, man bezieht alles auf sich selbst. War er auch so ein Mensch? Sie haben ihn jetzt auch als sehr vergnüglichen, sehr humorvollen Menschen beschrieben. Gab es auch diese Seite bei ihm?
Ja, introvertiert muss man ja sein bei dieser Art Arbeit, das ist ja klar. Aber man kann das auch auf ein paar Stunden am Tag beschränken. Dann ist es nicht mehr so. Also Ich finde, er hat da in zu vielen Dingen das einfach zu negativ oder nur das Negative gesehen. Ich hätte ihm da herzlich widersprochen bei diesem Satz, den Sie eben zitiert haben.
Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius über seinen Freund und Weggefährten, den Dichter Günter Kunert, der gestern am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und auf deutschlandfunkkultur.de, da finden Sie ein ausführliches Zeitfragen-Feature über Günter Kunert. Darin kommen weitere Weggefährten, aber vor allem auch er selbst zu Wort. Es ist Ihr inzwischen dritter Roman, der heute auf die Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses zur Uraufführung gebracht wurde, Bungalow von Helene Hegemann. Es ist die Geschichte eines jungen Mädchens, das bemerkt, dass es verschiedene soziale Klassen gibt und sie eben zur untersten Klasse gehört. Der Roman ist im letzten Jahr erschienen, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und wurde vom Feuilleton kontrovers rauf und runter besprochen. Eine wichtige Rolle in der Story spielt ein Pärchen und diese beiden Menschen da sind SchauspielerInnen.
Ich hasse Schauspieler, die sich dümmer stellen, als sie sind. Die ihrer Rolle wegen, wenn sie nicht apnoe tauchen lernen. Sie vor Probenbeginn mit geschlossenen Augen ins Bühnenbild legen und weiß ich auch nicht, was machen die da, ihre Umgebung aufsaugen?
Ey, das habe ich früher auch immer gemacht.
Ach komm, du hast überhaupt nichts aufgesogen, du hast da gepennt. Ich meine, die sich heulen, verbeugen, weil die annehmen, die wären auch in der Rolle. Oder sogar mit dieser bescheuerten Rolle verschmolzen. Die dann ganz gerührt in Interviews davon erzählen, was die Rolle mit ihnen gemacht hat. Anstatt irgendwie mal zu überlegen, was sie selber überhaupt mit der Rolle gemacht haben. Och, Georg! Am schlimmsten sind diese ganzen Vollidioten, die überhaupt glauben, man müsse gut spielen können, um auf der Bühne stehen zu dürfen. Ich meine, das ist doch totaler Quatsch. Das wissen wir doch alle, spätestens seit Kurt Cobain. Es geht doch überhaupt nicht darum, gut zu spielen. Es reicht, wenn man die Gitarre cool umgehängt hat.
Maria und Georg in Hegemanns Roman Bungalow, gespielt von Minna Wündrich und Sebastian Tessenow heute in der Düsseldorfer Uraufführung, aus der jetzt gerade unsere Kritikerin Christiane Enkeler kommt. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Die FAZ hat über den Roman mal geschrieben, dass einem die soziale Kälte ins Gesicht wehe. Ging es Ihnen bei der Inszenierung heute Abend ähnlich?
Na, das ist schon eine harte Geschichte. Also diese Charlie, die Hauptfigur ist und die dann auf dieses Schauspielerpärchen trifft, die so eine Parallelwelt darstellen, die ist zu Beginn 6 Jahre alt und wohnt mit ihrer alleinerziehenden Mutter halt zusammen in einer Wohnung mit Wohnberechtigungsschein in so einem Häuserklotz. Von da aus können die halt auf dem Bungalow gucken, wo dieses Pärchen drin wohnt. Und die Mutter ist Alkoholikerin, die ist, ich nehme an, es ist eine Schizophrenie, also die hört Stimmen, die ihr dann auch befehlen, der Tochter ein heißes Bügeleisen auf den Rücken zu drücken und so Geschichten. Und sie ist halt wirklich auch richtig gewalttätig und der Vater glänzt hauptsächlich durch Abwesenheit. Die Eltern sind geschieden. Und das natürlich ist das sozial sehr kalt und die Inszenierung beginnt dann damit, dass im Hintergrund eine ganze Reihe an Scheinwerfern aufblendet und es eine Art Explosion gibt und das haut einen natürlich erstmal direkt schon zu Beginn um. Also das ist wirklich der allererste Eindruck, es knallt richtig, das weht einem ins Gesicht.
Sie haben eben schon ein bisschen was von der Inszenierung, Verzeihung, schon ein bisschen was erzählt, von der, wie die Bühne so aufgebaut ist. Aber wie setzt jetzt Simon Solberg das genau um? Was macht er da draus?
Ich finde es richtig gut, weil es eine ganz klare Entscheidung ist für eine Coming-of-Age-Geschichte. Also dieses Buch selber kann verschiedene Genres bedienen oder man kann das aus verschiedenen Richtungen lesen. Coming of Age ist nur eine davon, da gibt es noch die Dystopie oder manche haben auch geschrieben, es geht in Richtung absurdes Theater, so ist es hier überhaupt nicht inszeniert. Die entscheiden sich für eine Coming of Age Geschichte. Ich musste an so Geschichten denken wie Chick oder auch Tigermilch, das wurde ja sehr viel auf die Bühne gebracht. Und das heißt, Simon Solberg hat ein ganz klares Konzept, das ist eher karg und eine zielsichere Idee. Das Ganze ist in schwarz-weiß gehalten. Es gibt ein bisschen Zeichentrick, weiße Linien auf dem Hintergrund, auf dem schwarzen Hintergrund. Und im Roman ist es so gedacht, dass die Charlie am Ende der Geschichte, also die ist in dem Moment schon erwachsen, sie erschreibt sich ihre Identität aus den Erinnerungen ihres Erwachsenwerdens heraus und auf Notizblättern, die sie irgendwo gefunden hat. Und hier macht sie das auch. Also Papier ist ein Thema. Da ist dann am rechten Bühnenrand die Mutter, die malt Bilder in so großen Rahmen. Das sind richtig hässliche Fratzen, die auch wirklich tatsächlich, finde ich, furchterregend sind und bricht dann immer wieder durch den Rahmen und schleppt diese Bilder um den Hals mit sich herum. natürlich auch furchtbar stören beim Gehen, beim Kommunizieren mit der Tochter. Auf der linken Seite ist der Vater, der ja eigentlich abwesend ist, und baut aus einzelnen DIN A4 Blättern so eine Art Zettelposter und hat dann aber so Umrisse ausgeschnitten. Und im Laufe der Zeit, das macht er dann auch viel im Dunkeln, sieht man dann, dass sich so eine Silhouette herausschält in diesen ganzen zusammengesetzten Zetteln. Ein Vater mit seinem Kind an der Hand, das ist eine ganz liebevolle Szene als quasi Scherenschnitt. Aber der Vater und das Kind sind ausgeschnitten. Das ist ein Loch, was da klafft. Und ansonsten sitzt er da und frisst die Seiten aus so Esspapier. Das heißt, beide Eltern arbeiten eigentlich daran, dass die Tochter gar keine Identität aufbauen kann. Die hat schwer zu kämpfen. Und das ist mit sämtlichen Mitteln, Schauspieler unterstützend im Spiel, unglaublich gut und zielsicher und als ganz runde Sache umgesetzt. Das ist richtig gut.
War das Publikum auch so begeistert wie Sie?
Ich glaube ja. Also ich habe so links und rechts ein paar Äußerungen aufgeschnappt und tatsächlich, also es hat jetzt 1,75 Stunden gedauert, also auf einen Unterhaltungsrahmen eigentlich zusammengeschnurrt. Und ich fand es aber, also ich fand es durchweg, es gab keine Pause, ich fand es durchweg spannend. Man verliert eigentlich nie den Faden. Und das liegt auch daran, dass die Übergänge so richtig gut gestaltet sind, handwerklich. Also zum Beispiel ist die Charlie mit ihrer Mutter bei der Oma zu Besuch, die sehr dement ist und dann nicht versteht, dass sie Blumen geschenkt bekommen soll. Daraufhin wird gespielt, dass die Blumenidee vergessen wird. Charlie trinkt aus dem Becher und gießt sich dann alles über den Kopf. Die Lea Ruckpaul spielt das auch, die kann das auch wirklich tragen. Spielt das wirklich richtig gut. Und dann wird gesagt, es hat 13 Tage durchgeregnet. Und das passt natürlich unheimlich gut und somit ist das Ganze organisch und so ist das wirklich Szene für Szene. Gut, prima gemacht.
Hat denn dieses Theaterstück auch dem Roman, diesem Stoff, noch eine zweite Dimension geben können? Haben Sie irgendwas Neues darin gesehen, was Sie beim Lesen vielleicht nicht gesehen haben?
Es ist eine richtig gute Übersetzung und dann kann ich vielleicht doch noch sagen, was ich eigentlich gerade am Anfang sagen wollte.
Entschuldigung, ja.
Ich finde das Buch, und so ging es mir jetzt auch bei der Bühnenumsetzung, nicht nur total kalt. Also das Buch endet für mich eher warm, auch in der Beziehung zur Mutter. Es gibt liebevolle Szenen auch, das ist halt ein großes Auf und Ab. Und das Mädchen ist halt hauptsächlich damit beschäftigt, die Mutter berechnen zu können, um darauf reagieren zu können und für sie tatsächlich auch sorgen zu können. Es gibt da diese Rollenumkehr, die auch fatal ist. Und trotzdem gibt es einen humorvollen Ton in ihrer Erzählweise und es gibt auch liebevolle Momente, wenn die Eltern zusammen ihrem Kind einen gebrauchten Computer schenken. Das hat viel Wärme und ich finde, in der Inszenierung kommt das im Spiel sehr raus und in der Zartheit dieser Zeichentrickfiguren, die mit so einer ganz kindlichen Hand gezeichnet sind und die aber auch nochmal zeigen, wie einsam dieses Mädchen ist. Es ist sehr poetisch.
Christiane Enkeler über die Uraufführung der Theateradaption von Helene Hegemanns Roman Bungalow am Schauspielhaus Düsseldorf. Die nächste Vorstellung ist am kommenden Donnerstag und außerdem gibt es auch noch Termine im Oktober. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Schauspieler Aaron Eisenberg ist tot. Er sei im Alter von 50 Jahren gestorben, teilte seine Ehefrau auf Facebook mit. Woran, das blieb zunächst unklar. Zuvor hatte sie geschrieben, dass Eisenberg im Krankenhaus liege und sich in einem kritischen Zustand befinde. Der Schauspieler wurde in den 90er Jahren bekannt durch seine Rolle des Ferengi Nock in der Serie Star Trek Deep Space Nine. Zuletzt war es aber ruhiger um ihn geworden. Der Chilene Rodrigo Mundaca hat den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis bekommen. Er erhielt die Auszeichnung für seinen Kampf um Wasser als öffentliches Gut in seiner Heimat Chile. Eleonore Birkenstock.
Der 58-jährige Agraringenieur ist zusammen mit der Umweltschutzorganisation Modatima in der zentralchilenischen Provinz Petorca aktiv, einem Zentrum für Avocadoanbau. Dort ist das Wasser knapp, weil große Agrarunternehmen Flüsse für ihre Plantagen umleiten und illegal Brunnen graben. Das Wasserproblem in Chile hat historische Gründe. In der Zeit der Militärdiktatur unter Pinochet wurde der Handel von Wasserrechten privatisiert. Das Trinkwasser wird in dem Andenstaat seitdem wie ein Produkt auf dem freien Markt gehandelt.
In Los Angeles findet in der kommenden Nacht zum 71. Mal die Emmy-Verleihung statt. Der weltweit bedeutendste Fernsehpreis wird in gut 2 Dutzend Kategorien vergeben. Die besten Chancen auf viele Auszeichnungen hat in der Kategorie Drama die Serie Game of Thrones. Sie ist mit insgesamt 32 Nominierungen ins Rennen gestartet. Ein Rekord. Katharina Wilhelm.
Zudem ist die Serie in diesem Jahr zu Ende gegangen. Kritiker erwarten, dass sie deswegen ausgezeichnet wird, auch wenn vielen Fans die finale Staffel nicht so gut gefallen hat. Es gab sogar Petitionen, die forderten, die letzten Folgen nochmal neu drehen zu lassen. Auch andere beliebte TV-Serien sind in diesem Jahr zu Ende gegangen. Die Satire-Serie VIP mit Julia Louis-Dreyfus in der Hauptrolle. Ihr selbst und der Serie werden ebenfalls gute Chancen eingeräumt, in der Kategorie Comedy zu gewinnen.
Und wenn man mich morgen wieder fragen würde, ob ich wieder fliegen würde, jederzeit.
Er war 7 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All als erster Deutscher. Am 26. August 1978 ist er für die DDR in den Weltraum geflogen und hat an Bord einer sowjetischen Raumstation die Erde 125 Mal umrundet, hat dort wissenschaftliche Experimente durchgeführt und Aufnahmen vom Erdball gemacht. Gestern ist Sigmund Jähn im Alter von 82 Jahren gestorben. Dirk Lorenzen ist Wissenschaftsjournalist. Sein Spezialgebiet ist die Raumfahrt und natürlich hat er sich auch intensiv mit Sigmund Jähn auseinandergesetzt. Guten Abend, Herr Lorenzen.
Guten Morgen, guten Abend, Herr Nichelmann.
Sie haben Sigmund Jähn mehrmals getroffen. Welche Begegnungen haben sich denn besonders eingeprägt bei Ihnen?
Ich denke ganz besonders zurück an den letzten Start von Alexander Gerst aus Baikonur heraus. Das war 2018, da war Sigmund Jähn auch zum Start eingeladen und es war wirklich rührend zu sehen, mit welcher Herzlichkeit, ja fast mit welcher Liebe er dort in Baikonur empfangen wurde. Das fing schon an bei den Kontrollen, bei der Einreise am Flughafen. Als er erkannt wurde, wurde er sofort durchgewinkt und die Grenzbeamten waren absolut begeistert. Dann als zwei Tage vor dem Start dann die Rakete aufgerichtet wurde, da war Sigmund Jähn ganz bescheiden einfach bei den normalen Zuschauern, wo auch die Journalisten so waren, dabei. Ein Ingenieur erkannte ihn, winkte ihn gleich heraus, setzte ihn einem Helm auf und er bekam wohl die beste Führung über die Startrampe, die er je erhalten hatte. Da war er hinterher absolut begeistert. Ein anderes Mal stand ein Team des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vor einer verschlossenen Tür, als Alexander Gerst gerade seinen Raumanzug anziehen sollte. Man stand nicht auf der Liste, dass man da rein darf, aber das Wachpersonal hat Sigmund Jähn gesehen, ihn wirklich ungeherzt umarmt, wie andere Kosmonauten auch. Alle durften hinein mit ihm. Also wirklich, ihm standen dort die Türen offen und mich hat es wirklich berührt, mit welcher Herzlichkeit man ihm dort begegnet ist, immerhin ja 40 Jahre nach seinem Flug. Und dann sagte er dort auch so ein bisschen in einem langen Gespräch, er fürchte, dass das jetzt doch seine letzte Reise nach Baikonur gewesen sei. Und so ist es dann jetzt ja auch leider gekommen.
Welche Rolle hat denn Sigmund Jähn für die deutsche Raumfahrt gespielt?
Eine absolut riesengroße und zwar natürlich auf beiden Seiten. Natürlich 1978 hat mit ihm die deutsche Raumfahrt begonnen, der als erste Deutsche im All, natürlich für die DDR, also war natürlich ein Urknall in der Raumfahrt, kann man wirklich sagen, oder generell für die deutsche Raumfahrt. Aber auch danach, nach der Wende, spielte er eine unglaublich große Rolle, denn er hat die Brücken gebaut, er hat dann sehr schnell für die Europäische Weltraumorganisation ESA gearbeitet, auch fürs Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und man muss einfach sagen, all diese Erfolge, diese gute, enge Zusammenarbeit, die es dann seitdem gegeben hat zwischen den Amerikanern, zwischen den Russen mit europäischer Beteiligung, all dies wäre ohne Menschen wie Sigmund Jähn gar nicht möglich gewesen. Und nur 1,5 Jahre nach der Einheit ist bereits ein erster deutscher Kosmonaut dann eben mit einer russischen Rakete zur Raumstation Mir geflogen. Das wäre ohne Sigmund Jähn gar nicht möglich gewesen. Also er war ein unglaublich wichtiger Brückenbauer. Man muss hoffen, dass jetzt diese sehr gute Zusammenarbeit auch ohne ihn gut weiter funktioniert.
Raumfahrt ist natürlich auch eine sehr politische Angelegenheit. Wie bedeutend politisch war denn sein Flug von 1978?
Der war natürlich überragend. Klar, das war das Interkosmos-Programm der Sowjetunion. Das heißt, aus anderen Ostblock-Staaten wurden gezielt immer Einzelne mitgenommen, dass sie eben sagen konnten, die Raumfahrt wird dort praktisch im Ostblock weiter verbreitet. Natürlich war dies auch der Kampf gegen den Westen oder ein dieser Wettlauf, dass man gezeigt hat, hier die DDR hat es schneller geschafft, als die alte Bundesrepublik eben einen Menschen ins All zu bringen. Das war natürlich schon eine große politische Sache, aber das ging letztlich so weiter. Er bekam dann ja auch sehr hämische Kommentare aus der Westen. Presse. Also ja, sei da nur Passagier, würde ja nur mitfliegen, dürfe gar nichts machen. Das hat man komischerweise 5 Jahre später bei Ulf Merbold, bei dem ersten westdeutschen Astronauten, nicht gehört. Die Rolle der beiden war vollkommen gleich. Sie sind mitgeflogen, sie konnten wissenschaftliche Experimente machen und beide Staaten mussten teuer dafür bezahlen. Die DDR musste die Multispektralkamera von Carl Zeiss den Russen überlassen, die Bundesrepublik damals ein ganzes Weltraumlabor. Also eine eigentlich erstaunliche Parallele und auch noch sehr kurios. Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, und Ulf Merbold, der erste Westdeutsche im All, sind beide gebürtige Vogtländer. Sie haben sie auch dann nach der Einheit wunderbar verstanden und waren eigentlich eng befreundet.
Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen die Bitte um eine kurze Antwort. Aber haben Sie den Eindruck, dass er nach der Einheit ausreichend gewürdigt worden ist für seine Leistungen?
Nein, das glaube ich nicht. Da muss ich sagen, vermisse ich ein bisschen wirklich ein Zeichen, das vielleicht die Bundesrepublik ihm hätte da geben können. Ich wundere mich, wer alles so ein Bundesverdienstkreuz trägt. Auch übrigens viele Astronauten. Und dann wundere ich mich noch mehr, warum hat es eigentlich Sigmund Jähn nicht bekommen? Er war natürlich unglaublich populär in der breiten Bevölkerung. Er hat wirklich Berge von Post bekommen. Das wurde dann für ihn sogar zu einem finanziellen Problem, denn er bekam nur diese Rente nach der Entlassung aus der Nationalen Volksarmee. Also ich glaube, die Bundesrepublik hätte sich da einen Ruck geben können, ihn ein bisschen mehr zu ehren. Das ist nun leider so nicht gekommen. Aber die Bevölkerung, glaube ich, die sich für Raumfahrt interessieren, die haben sich entschieden. Alexander Gerst mag der Popstar unter den Astronauten sein, wirklich der Kosmonaut der Herzen. Das ist und bleibt Sigmund Jähn.
Dirk Lorenzen zum Tode des ersten Deutschen im All, zum Tode von Sigmund Jähn. Vielen Dank. Und die neue Woche startet ja gleich. Es ist wieder Montag und ohne Montage schlecht reden zu wollen, für manche löst es ja an so einem Sonntagabend tatsächlich irgendwie Unbehagen aus. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ganze Sonntag-Montag-Ding spielen Sie 337 Jahre lang. Wer den Tod überlistet, unsterblich wird, sollte das auf jeden Fall im Kopf behalten. Aber das ewige Leben hält noch viel mehr Überraschungen bereit. An Emilia Marti ist ein Elixier zur Verlängerung des Lebens ausprobiert worden. Und damit es spannend bleibt, wechselt sie in 337 Jahren ihren Namen und ihren Wohnort einige Male. Doch irgendwann lässt die Wirkung dieses Elixiers nach und sie macht sich auf die Suche nach dem Rezept des Zaubertranks. Das ist so ganz grob die Geschichte der Oper Die Sache Makropoulos von Leoš Janáček. Das Stück wurde 1926 im tschechischen Brünn uraufgeführt. Diese Oper ohne Arien war damals ein großer Erfolg und hat heute die Opernsaison in Zürich eröffnet. Dirigiert von Jakob Ruscha und inszeniert von Dimitri Tscherniakov. Unser Kritiker Dieter David Scholz war dabei. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend aus Zürich.
Die Erzählung spielt ja mit einem großen Traum der Menschheit. Wie wurde diese Science-Fiction auf die Opernbühne gebracht?
Naja, Tscherniakov ist ja ein Regisseur, der, wie man weiß, aller Metaphysik, allem Fantastischen und Unglaubwürdigen in der Oper grundsätzlich misstraut. In diesem Stück ist es vor allem das Thema Unsterblichkeit, eben dieses Thema, mit dem er sich sehr schwer tut. Deshalb erzählt er hinter der Janáčekschen unsterblichen historischen Frauenfigur Emilia Marti alias Makropoulos die Geschichte einer heutigen Frau, die weiß, dass sie sterben muss. Schon in einem Video während des Vorspiels wird dem Zuschauer ihre Diagnose von unheilbarem Krebs mitgeteilt. Und es geht dann in der Inszenierung vor allem um die Ausweglosigkeit von Krankheit und Sterben und darum, wie man sich mit dem Tod abfinden kann, wenn man es denn kann. Er zeigt also eine Frau, die am Ende gewissermaßen über den Tod triumphiert, indem sie ihn akzeptiert und aus ihm eine ganz große Show macht.
Geht dann dieses Konzept auf?
Es geht sehr berührend auf, finde ich. Tscherniakov lässt alle drei Akte hindurch in einem Einheitsbühnenbild spielen, einem altrosafarbenen, großbürgerlichen Hotelsaal. Ein Saal allerdings mit doppelter Wand und in den Zwischenräumen, da werden sozusagen die Männer geparkt, denen Emilia Marti den Kopf verdreht hat mit ihren unzähligen Rollen, die sie gespielt hat. Ihren Opfern, deren Opfer sie ja auch eines ist, eine Art Lulu, also eine Projektionsfläche männlicher Erotik. Und mit sehr präziser, mit psychologisch sehr einfühlsamer Personenführung inszeniert Tscherniakov tatsächlich ein Stück mit doppelter Wand. Man könnte auch sagen, mit doppeltem Boden. Und der wird, und das ist der Clou der Inszenierung, in der Schlussszene, wenn das Geheimnis der Sache Makropoulos, also des Schicksals dieser Emilia Marti enthüllt wird, im wahrsten Sinn des Wortes dem Theater unter den Füßen weggerissen. Die Kulissen lösen sich auf, verschwinden. Übrig bleibt die todkranke Frau von heute jenseits von Emilia Marti. In einer Art Fernsehstudio vor großem Publikum verkündet sie die Botschaft von der Relativität alles Lebens und Sterbens, von der Unsinnigkeit ewigen Lebens und dann bricht sie tot zusammen. Ganz prosaisch, ohne Verklärung oder Romantik, der Musik zum Trotz eine verblüffende finale Desillusionierung, die aber das historische Stück ernst nimmt und gleichzeitig ans Heute anpasst.
Eine Figur steht bei dieser Oper natürlich ganz klar im Mittelpunkt. Das ist die Hauptfigur Emilia Marti. In Zürich wurde sie heute Abend gesungen von Evelyn Herlitzius. Hat sie denn damit überzeugen können?
Ja, sie hat ja zuletzt schon an der Deutschen Oper Berlin unter Beweis gestellt, was für eine großartige Interpretin dieser vielleicht stärksten Frauenrolle Janáceks sie ist. Auch in Zürich hat sie heute Abend sängerisch wie darstellerisch wiederum brilliert. Die Partie der Emilia Marti ist ja ein Parforce-Ritt, sängerisch wie schauspielerisch, und die Herlitzius bewältigt ihn fabelhaft. Es gelingt ihr, die in verschiedenen Verkörperungen sich präsentierende Ikone des ewig Weiblichen, der fremdbestimmten Femme fatale zwischen Lust und Verderben, als mitleiderregende Getriebene zu verkörpern. Mit ganz erstaunlicher, stimmlicher wie darstellerischer Intensität. Da kann man nur sagen, Chapeau.
Die Musik dieser Oper ist ja auch hochkompliziert. Wie hat denn der Dirigent Jakob Ruscher dieser Musik eine emotionale Glaubwürdigkeit verliehen?
Also Ruscher ist Böhme, er kommt wie Janáček aus Brünn und er hat tatsächlich eine unglaubliche Affinität zu Janáček. Und wie er diese ambivalente, komplexe, psychologisch differenzierte, ganz eigene Musik zwischen Dvorak, Debussy und Richard Strauss bei aller, ich sag mal, transparenten Intellektualität als aufwühlenden, sinnlichen, opulenten Klangrausch zu entfalten weiß und ihr eine geradezu sogartige Emotionalität entlockt, das hat schon Ereignischarakter, muss ich sagen. So überwältigend habe ich das Stück noch nicht gehört. Ein ganz großer Abend für Janáček, für die Oper Zürich. Ich würde fast sagen, eine Sternstunde, und das Zürcher Publikum denkt sicher ähnlich, war außer sich vor Begeisterung.
Dieter David Scholz, sehr begeistert von der Premiere von Die Sache Makropoulos an der Züricher Oper heute Abend. Vielen Dank für Ihre Kritik. Von Zürich nach London. In Großbritannien läuft schon seit über 3 Jahren, und was die Zuschauerzahl angeht, ein unfassbar erfolgreiches Stück namens Brexit. Nachdem die Hauptfigur Theresa May vor wenigen Monaten fürs Publikum mehr oder weniger überraschend rausgeschrieben wurde, muss jetzt ihr Nachfolger Boris Johnson zittern. In wenigen Augenblicken eben kann es passieren, dass er nur zur Randfigur wird. Ein zuweilen narzisstischer Charakter, dem es vermutlich gar nicht gefällt, dass das eigene Schicksal vom Urteil einer Nebenfigur abhängt, von der Vorsitzenden des Supreme Courts, Lady Brenda Hale. Eine Richterin mit eigenem Stil, die uns Ada von der Degen vorstellt.
I, Brenda Marjorie, Baroness Hale of Richmond, do swear by Almighty God, that I will well and truly serve our sovereign lady, Queen Elizabeth II, in the office of President of the Supreme Court of the United Kingdom.
Lady Hale legt ihren Eid ab. Sie ist die erste Frau, die den Vorsitz des britischen Supreme Courts übernimmt. In dieser Woche standen Lady Hale und ihre Kammer im Fokus der Öffentlichkeit. Am Mittwoch wurde der Livestream des Supreme Courts 4,4 Millionen Mal aufgerufen. Das Gericht ist wegen eines dringenden Anliegens aus der Sitzungspause zurückgekehrt. Das hat es in der Geschichte des Gerichts noch nie gegeben. Verhandelt wurde die Frage, hat Premierminister Boris Johnson die Queen getäuscht? Johnson hatte Queen Elizabeth gebeten, das Parlament in die Zwangspause zu schicken. Viele werten dies als Schachzug, um politische Gegner stumm zu schalten. Erst am 14. Oktober, wenn die Queen die neue Sitzungsperiode eröffnet, dürfen die Parlamentarier zurückkehren. Bis zum geplanten Brexit-Datum sind es dann nur noch gut 2 Wochen.
Dass es sich um eine ernste und schwierige Rechtsfrage handelt, zeigt sich deutlich an dem Umstand, dass 3 hohe Richter in Schottland zu einer anderen Entscheidung gekommen sind als 3 hohe Richter in England und Wales.
Es ist keine leichte Aufgabe, aber Lady Hale begegnet ihr mit der für sie typischen Leichtigkeit. Den Ablauf der Verhandlung scheint sie allein mit aufmerksamen Blicken zu steuern. Im Laufe ihrer Karriere war sie viele Male die erste Frau auf einem Posten, den vor ihr nur Männer innehatten. Nie wurde die selbsterklärte Feministin müde, für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einzutreten. 2004 wurde sie als erste weibliche Lordrichterin in das britische House of Lords berufen. Damals erhielt sie den Titel Baroness Hale of Richmond, und sie wählte als Inschrift für ihr Wappen den Wahlspruch »Women are equal to everything«. Frauen sind in allem gleichberechtigt. Die kleine Frau mit kinnlangen weißen Haaren, die gerne große, auffällige Broschen trägt, sie strahlt eine ruhige Besonnenheit aus, die ihr im Verhandlungssaal eine unübersehbare Präsenz verleiht. Sie lässt während der 3 Verhandlungstage zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran, wer die Herrin im Hause ist.
Es geht hier nicht darum, wann und unter welchen Bedingungen das Vereinigte Königreich die EU verlässt. Das wird nicht das Ergebnis dieses Urteils bestimmen. Wir befassen uns ausschließlich damit, ob es rechtens war, dass der Premierminister die Majestät gebeten hat, das Parlament zu vertagen.
Das Urteil wird ab Montag erwartet. Wenn der Supreme Court entscheiden sollte, dass Boris Johnson die Queen getäuscht hat, wird er als Premierminister kaum zu halten sein. Die 64-jährige Lady Hale verlässt im Januar den Supreme Court. Sie wird in den Ruhestand gehen. Im erhitzten Brexit-Ringen sind unaufgeregte Persönlichkeiten wie sie eine Wohltat und eine Seltenheit.
Tja, bleiben wir gespannt, was in der morgigen Folge 7843 von Brexit zum Besten gegeben wird. Was wir schon genau wissen, ist, was morgen in den Feuilletons steht, Burkhard Müller-Ulrich mit seiner Kulturpresseschau.
Wie in einer musilschen Parallelaktion kommen die Dinge diesmal doppelt vor. So beschäftigen sich sowohl die Süddeutsche Zeitung als auch die Welt mit dem Thema Denkmalschutz in Frankreich. Die Welt stellt einen Fernsehmoderator vor, der das französische Kulturerbe retten will. Stefan Bern mit Namen. So eine Art Thomas Gottschalk der Steine, wie die Reporterin flapsig formuliert. Ein Mann, der allerdings im Unterschied zu Gottschalk mit dem Staatspräsidenten und dessen Gemahlin per Du steht und mit einer nach englischem Vorbild veranstalteten Lotterie das Geld für ein privates Kulturnebenministerium generiert. Von den 44.000 Kulturdenkmälern, die Frankreich zählt, sind seiner Schätzung nach 9.000 beschädigt und mehr als 3.000 in akuter Gefahr, erfahren wir. Und auch, wie es mit dem berühmtesten, beschädigten Pariser Kulturdenkmal seiner Ansicht nach weitergehen wird. Notre-Dame wird identisch wieder aufgebaut. Und die Architekten werden sich auf dem Vorplatz austoben und dort zeigen, was sie können. Womit wir beim Notre-Dame-Artikel der Süddeutschen Zeitung wären. Dort heißt es, dass 5 Monate nach dem Brand der herabgestürzte Turmhahn kürzlich im Rahmen einer kleinen Ausstellung seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. War zunächst die Meldung, dass er geschmolzen sei, um die Welt gegangen, so erwies sich das Tier doch als zäher denn gedacht. Die nächste Themendoppelung führt uns nach Thüringen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Welt haben Reporter losgeschickt, um dieses AfD-lastige Land kulturell zu erkunden. Aber was einem kulturellen Leser am allermeisten auffällt, ist, dass die Presseleute offenbar kein Deutsch können. Groß fühlt sich das alles an und klein man selbst. Mit dieser Stilblüte hebt der Bericht in der Welt über eine Reise zum Kiffhäuserdenkmal an. Später zieht der Himmel ohne Reflexivpronomen mächtig und düster zu und anstatt von Möblierung ist von einer Möbilisierung der Puppenstube die Rede. Wenn man gegen solche Sprachschnitzer immun ist, kann man dem Text ein bisschen historische Aufklärung abgewinnen. Das Kiffhäuserdenkmal, das die Kaisertreuen von 1890 bis 1896 vom Architekten Bruno Schmitz an den Rand des Thüringer Waldes bauen ließen, dachte man sich als direkten Draht zum identitätsstiftenden Mittelalter. Auf der maßlos großen Anlage sollte der überlebensgroße Wilhelm I. in direkter Nachbarschaft zum Staufenkaiser symbolisch zum Vollstrecker der deutschen Reichseinheit werden. Na und, könnte man fragen, so bauten und bauen sich alle Völker und Nationen ihre Mythen, Legenden und Erinnerungsorte. Doch der Impetus des SZ-Autors geht dahin, das alles doof erscheinen zu lassen, denn er wechselt nahtlos zum peinlichsten Problembär der deutschen Rechten. Die Sache mit dem Wilhelm und dem Friedrich, die fand Höcke gut, als er dastand. Ebenfalls in Thüringen unterwegs war die FAZ und ebenfalls stehen einem bei manchen Formulierungen die Haare zu Berge. Wie zum Beispiel soll ein Gebäude von ozeandampferhafter Leichtigkeit aussehen? Oder was bedeutet der Satz, die halbe Gegend ist an diesem Sonntag Ende August in heller Aufruhr, mittlerweile bundesweit? Ganz abgesehen davon, dass Aufruhr männlich ist. Auch hier gilt, wer sich an der Textqualität nicht stört, hat es leichter, die deskriptiven Passagen über die internationale Bauausstellung und das ländliche Thüringen zu genießen. Das Land ist seit jeher zersiedelt und war lange in ein kompliziertes Geflecht von Kleinstfürstentümern zersplittert. Jedes zweite Städtchen hat ein Schloss und ein eigenes Theater oder ein Orchester dazu. Die gängigen Vorstellungen vom kulturellen Zentrum und dem öden Vakuum drumherum, von der aufregenden Stadt und dem ästhetisch hübsch anzusehenden, aber rückständigen Land funktionieren in Thüringen nicht. So richtig das alles ist, die Formulierung »seit jeher« ist falsch. Entweder muss es heißen »von jeher« oder aber »seit je«. War früher unter FAZ-Autoren selbstverständlich.
Sagt Burkhard Müller-Ulrich mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Tschüss.